Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es war ein Tag, der Hoffnungen und Erwartungen geweckt haben dürfte. Die Leopoldina Akademie hatte schon am Montag Empfehlungen zur schrittweisen Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens in Deutschland in Zeiten der Corona-Pandemie vorgelegt. Die wurden heute vor der morgigen Telefonkonferenz zwischen der Kanzlerin und den Bundesländern ausführlich debattiert. Besonders im Fokus stehen die Schulen, weil es da aber verschiedene Vorschläge gibt. Ist auch der Weg, der bestritten werden soll, noch nicht klar. Wir berichten und sprechen mit Marlies Thepe, der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ebenso schildern wir den trüben Ausblick des IWF auf die Weltwirtschaft. Wir berichten über den ersten Tag der Corona-Lockerungen in Österreich und wir schauen nach Italien, wo die Regierung die vor Ostern beschlossenen Hilfskredite aus dem ESM vorerst ablehnt. Mehr dazu später in der Sendung. Ostern verlief in Deutschland diesmal unter der Devise Disziplin wahren, so könnte man das vielleicht sagen, mit Blick auf das Einhalten der Alltagsbeschränkungen. Und es scheint gefruchtet zu haben. Das Robert-Koch-Institut ist in der Corona-Krise vorsichtig optimistisch. Und jetzt richtet sich der Blick auf morgen. Dann spricht Kanzlerin Merkel mit den Regierungschefs der Bundesländer. Es dürfte da um einen Zeitplan zur schrittweisen Rückkehr in den Alltag gehen. Das ist zumindest die Erwartung vielerorts. Wie diese Rückkehr aussehen könnte, das hat die Forschungsgemeinschaft Leopoldina schon skizziert. Heute wurde darüber intensiv gesprochen. Volker Fintermer berichtet.
Die wissenschaftlichen Koordinaten sind gelegt. Beide Expertengruppen, die der nordrhein-westfälischen Landesregierung und die Wissenschaftler der Leopoldina, empfehlen einen Ausstieg nur schrittweise und in wohlüberlegten Etappen und verweisen auf die Politik für die notwendigen Entscheidungen. Eine schnelle Rückkehr zur Normalität werde es auch ganz bestimmt nicht geben, betonte am Morgen in der ARD Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
Was ich heute sagen möchte und kann, ist, es wird auch in Zukunft viel Disziplin verlangt werden. Denn nur wenn wir soziale Kontakte reduzieren, wenn wir weiterhin vorsichtig sind, dann können wir vermeiden, dass diese Krankheit wieder zurückkommt.
Nach dem neuen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts gibt es noch keine Hinweise auf eine durchgängige Entwarnung, wie RKI-Chef Lothar Wieler heute Morgen erklärte.
Wir haben eines unserer Ziele bereits erreicht, dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so stark ansteigen. Das heißt, die getroffenen Maßnahmen wirken. Und das sind gute Nachrichten. Aber die Zahlen haben sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gibt im Moment noch keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Zahlen auch weiterhin zurückgehen.
Insofern müsse in der Öffentlichkeit uneingeschränkt an den Abstands- und Hygieneregeln festgehalten werden. Und nach wie vor müssten Infizierte schnell identifiziert und alle Kontaktpersonen frühzeitig informiert werden, um die mögliche Ausbreitung des Virus weiter ausbremsen zu können. Eine konkrete Empfehlung für die morgige Runde gab der RKI-Präsident nicht.
Die Entscheidung liegt eben nicht bei uns. Es gibt ja auch eine Menge andere Personen und Menschen und Fachleute, die ihren Rat geben und ihre Informationen weitertragen. Was morgen entschieden wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber deutlich wurde in der Pressekonferenz schon, dass das Institut zumindest vor übereilten Schritten warnt. Das tat am Morgen auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier aus Sorge vor möglichen Rücknahmen der Öffnungen.
Wenn der Eindruck entstünde, dass es ein Hü und ein Hott gibt, dann würde das Vertrauen in die Politik sehr stark beschädigen. Deshalb, wir müssen jeden Schritt abwägen und müssen dafür sorgen, dass wir nicht alle halbe Woche dann diese Maßnahmen wieder ändern müssen.
Von einer Lösung in kleinen Schritten spricht auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Und dabei seien die Vorschläge der Wissenschaftler nicht der einzige Maßstab.
Ich halte die Empfehlungen der Leopoldina für eine unter vielen. Bin nicht der Auffassung, dass das in allen Bereichen überzeugt. Und deshalb, es muss immer gelten, wir handeln entschlossen, aber besonnen.
Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, macht sich derweil für eine einheitliche Vorgabe der morgigen Ministerpräsidentenrunde stark, wohl auch um einen weiteren Alleingang Bayerns zu verhindern, der zuletzt für einigen Unmut gesorgt hatte.
Keine Alleingänge irgendeines Landes, sondern eine Regelung in 16 Ländern, die Menschen auch verstehen. Und dann wird es flexible Lösungen auf den jeweiligen Bedarf eines Landes hin geben.
Der indirekt angesprochene bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat heute zumindest per Twitter vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt, der die Menschen verunsichern könnte. Vorsichtige Erleichterungen könne es nur mit zusätzlichem Schutz geben. Von einem Phasenplan spricht in Kiel auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.
Wir werden definitiv, bevor wir mit der Kanzlerin und den anderen Ministerpräsidenten gesprochen haben, keine Entscheidung treffen, weil meine feste Überzeugung ist, je enger wir uns miteinander abstimmen, desto besser und transparenter kann man diese Entscheidung auch vermitteln.
Und Gesundheitsminister Jens Spahn betonte bei einem Klinikbesuch in Gießen, maßgeblich bleibe für ihn die Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung mit Intensivbetten, um an dieser Stelle kein Risiko einzugehen.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin. Alles dürfte morgen also auf die Telefonkonferenz blicken. Und bei der Frage, wann und in welcher Form ein Teil der Corona-Beschränkungen wieder zurückgenommen wird, spielen die Schulen eine zentrale Rolle. Auch da hat die Leopoldina Vorschläge gemacht, die aber in der Politik zum Teil skeptisch gesehen werden. Während der vielbeschworene einheitliche Kurs beim Thema Schulöffnung schon jetzt Makulatur zu sein scheint. Christiane Habermals.
Nordrhein-Westfalen preschte schon mal vor. Nach den Osterferien will das Land seine Schulen schrittweise wieder öffnen. Eine Woche darauf könnten die ersten Kitas folgen, kündigte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gemeinsam mit Familienminister Joachim Stamp an. Es sei ihr festes Ziel, sagte die FDP-Politikerin, die Schulen nach der aktuellen Ferienwoche wieder zu öffnen, vor allem damit die Abschlussprüfungen geschrieben werden könnten. Damit ist die schöne Einigkeit der Länder schon wieder dahin. Eigentlich wollten sich die Ministerpräsidenten erst morgen Nachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel auf eine gemeinsame Strategie einigen, darüber, wie lange die Schulen noch geschlossen bleiben sollen und wie eine schrittweise Rückkehr zum Unterricht aussehen könnte. Einen möglichen Weg hatte die Wissenschaftsakademie Leopoldina gestern in ihrem Papier skizziert. Die Experten empfahlen, dass Schulen so bald wie möglich wieder geöffnet werden sollten, schrittweise und in Schichten. Zuerst die Abschlussklassen der Grundschulen mit höchstens 15 Kindern in einem Raum, dann die älteren Kita-Kinder, die kurz vor dem Schulbeginn stünden, sowie die Sekundarschüler, die jetzt ihren Abschluss machen müssten. Natürlich unter der Vorgabe, dass das Einhalten der Hygieneregeln gewährleistet werde. Doch daran melden bereits viele Schulen Zweifel an. Und gerade die Kleinen hätten es mit dem Einhalten der Hygieneregeln besonders schwer. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier machte bereits deutlich, dass er von verfrühten Schulöffnungen nicht viel hält.
Ich halte die Empfehlungen der Leopoldina für eine unter vielen. Bin nicht der Auffassung, dass das in allen Bereichen überzeugt. Ich bin schon gar nicht der Auffassung, dass es überzeugt im Bereich der Grundschulen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diesen Weg gehen werden, aber das werden wir zu beraten haben morgen.
Am kommenden Montag sind in den meisten Bundesländern die Osterferien vorbei. Lediglich das Saarland hat noch eine Woche länger frei. Alleingänge oder ein Vorpreschen einzelner Länder sollten diesmal nach Möglichkeit vermieden werden. Davor warnte auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in der Passauer Neuen Presse. Einen Flickenteppich sollte es bei den Schulöffnungen diesmal bitteschön nicht geben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich noch heute Mittag optimistisch gezeigt, dass das gelingen könnte.
Ich sehe keine Kakophonie. Ich sehe unterschiedliche Meinungen, die im Vorfeld einer solchen Konferenz aber durchaus legitim sind. Ich halte mich da sehr zurück, weil wir ein vereinbartes Vorgehen haben.
Doch mit dem Vorstoß aus Düsseldorf dürfte das nun Makulatur sein. Die Wissenschaftler der Leopoldina hatten unter anderem vorgeschlagen, dass der Unterricht zunächst in den Schwerpunktfächern Deutsch und Mathematik wieder stattfinden solle. Es müsse aber auch viel mehr didaktisch gut aufbereitetes digitales Bildungsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Sie verweisen darauf, dass die Beschulung zu Hause vor allem Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien benachteilige. Ulrich Schneider, Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, forderte, dass ärmere Familien überhaupt erst einmal mit Computern ausgestattet werden müssten.
Wir haben im Moment die Situation, dass wir wieder eine tiefste Bildungsungerechtigkeit erfahren. Diejenigen, die gut ausgestattet sind, wo die Eltern auch den Bildungsstand mitbringen, um zu helfen, die können nach wie vor im Homeschooling ein bisschen mithalten, während viele völlig abgehängt sind.
Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck machten mit Blick auf morgen schon mal Druck. Sie fordern von den Ministerpräsidenten eine transparente und nachvollziehbare Strategie zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Für Kitas und Schulen halten sie eine schrittweise Öffnung für möglich. Priorität haben sollten die Klassen 1 bis 6 sowie die Abschlussklassen, schrieben sie in einem Brief an die Partei.
Der Bericht von Christiane Habermals. Es kristallisiert sich also heraus, dass Schulen in Deutschland bald wieder öffnen könnten. Viele Einzelheiten, darunter die Frage, für welche Altersstufen, das ist noch unklar. Über den richtigen Kurs bei diesem Thema gibt es also unterschiedliche Ansichten. Welchen Kurs die größte Bildungsgewerkschaft in Deutschland für richtig hält, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, darüber haben wir vor der Sendung vor der Sendung mit der Vorsitzenden dieser Gewerkschaft, Marlies Thepe, gesprochen. Die Leopoldina sagt ja beispielsweise, erst die Jüngeren, die sollten zunächst einmal in die Schule wieder gehen dürfen. Das Robert-Koch-Institut dagegen sagt, die Älteren zuerst. Wer hat recht von den beiden?
Das wissen wir als Lehrkräfte auch nicht. Wir sind keine Virologen.
Was schlagen Sie vor?
Ich finde richtig, dass man bedenkt, wer benötigt das schulische Leben am meisten. Und das sind die Jüngeren. Die jüngeren Kinder in der Grundschule, die noch gar nicht lesen können, haben natürlich viel mehr Probleme mit dem Fernunterricht. Und auch die jüngeren Kinder in der Sekundarstufe, Klasse 5, 6, haben mehr Probleme, alles wahrzunehmen, was im Moment von den Lehrkräften in einem Fernunterricht, der ja auch nie vorgesehen war, der nie eingeübt war, für die wir nicht guten Zugang haben, sehr schwierig ist.
Das heißt, an der Stelle folgen Sie der Leopoldina?
Ich könnte mir es vorstellen, es gibt ein Wenn und ein Aber. Das Aber ist ja das, was das Robert-Koch-Institut auch sagt. Die jüngeren Kinder haben natürlich weniger Möglichkeiten, auf diese Distanz einzugehen und die Distanz durchzuhalten. Allerdings Pubertierende haben das auch nicht immer. Die haben einfach Spaß dran, eng zusammenzurücken. Ich glaube, das ist eine politische Entscheidung, die die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten treffen muss. Sicherheit geht vor, Gesundheitsschutz geht vor und die gesundheitlichen Fragen müssen alle vorher geklärt werden.
Aber würden Sie generell sagen, dass es richtig ist, Schulen bald überhaupt zu öffnen?
Auch da können wir nichts garantieren. Wir erwarten von den Regierungen, dass sie den Gesundheitsschutz nach vorne stellen. Das heißt, dass wenn die Regierung entscheidet, dass eine Schule geöffnet werden soll, weil die Wissenschaft sagt, das können wir jetzt wagen, dann muss der Infektionsschutz vollständig geboten sein. Das heißt, es muss ein Gesundheitscheck der Schule, des Gebäudes, durch das Gesundheitsamt geben. Es muss also Wasser, Flüssigseife, Eimerhandtücher da sein. Es muss überall desinfiziert werden können. Wenn Sie denken, im Bundestag wird nach jedem Menschen, der spricht, das Pult desinfiziert. Also wenn man so einen Anspruch ja an den Infektionsschutz auch in der Schule hat, dann müssen da zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt werden, die eben die Schule sauber machen. Da muss es natürlich auch zusätzliche Pläne geben. Und das braucht auch seine Zeit, wie Laufwege sein können, damit sich nicht zu viele Menschen begegnen. Und wenn man jetzt meint, es sei richtig, Schutzmasken zu haben, und falsch kann es ja in keinem Fall sein, dann müssen sie aber auch für alle vorgehalten werden. Und deswegen muss es einen großen Vorlauf geben.
Wenn wir jetzt aber beim Thema Hygiene an den Schulen bleiben, Sie haben erwähnt, Seifen beispielsweise, die müssten vorhanden sein. Und diese ganzen Kapazitäten, die sind ja an vielen Schulen seit Jahren nicht vorhanden. Da ist ja ein ganz unterschiedliches Ausmaß an Kapazitäten, an Qualität. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass es ja Schulen gibt, wo sich nicht mehr Fenster richtig öffnen lassen. Wie soll das jetzt so kurzfristig alles auf ein höheres Niveau hergestellt werden?
Wir denken eigentlich, dass es notwendig ist, dass gleichartig gehandelt wird. Und wenn die Schulen nicht geöffnet werden können, dann müssen sie zubleiben, ja, wenn diese Sicherheitsbedingungen nicht hergestellt werden. Also ich glaube, das kann man weder den Kindern und ihren Familien, in denen ja auch Erwachsene und Ältere leben, und vor allen Dingen allen Beschäftigten in der Schule nicht zumuten.
Also auch einzelne Schulen innerhalb eines Bundeslandes, die dann gegebenenfalls geschlossen bleiben müssen?
Das halte ich für denkbar.
Wie gerecht ist das denn? Also mit Blick jetzt auf die Bildung und auf den Schulstoff. Oder lässt sich diese Gerechtigkeit dann gar nicht herstellen?
Die Gerechtigkeit lässt sich ja jetzt schon nicht herstellen, weil der Zugang zu den digitalen Lernmöglichkeiten sehr unterschiedlich ist, weil die Förderung von zu Hause sehr unterschiedlich ist. Wir versuchen ja in den Schulen, die unterschiedlichen häuslichen Situationen aufzufangen. Aus diesem Grunde, die Ungerechtigkeit ist schon da und der muss anschließend entgegengewirkt werden. Das ist sicherlich richtig. Die Überlegungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht ja davon aus, dass man sowieso nur schrittweise öffnen kann. Und wenn Schulen diese Sicherheit nicht bieten können, Gebäude das nicht bieten können, dann ist da natürlich dann Schule nicht möglich. Aber natürlich müsste dann eine Kommune sicherstellen, dass alle Kinder gleichen Jahrgangs ähnlich arbeiten können. Also die Idee der Leopoldina-Wissenschaftler ist ja, Grundschule Klasse 3, 4 zu öffnen. Das heißt, die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, um auch diese räumliche Distanz zu haben. Da muss man eben schauen, gibt es Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler woanders unterzubringen als in ihrer bisherigen Schule. Alles große Probleme mit viel Aufwand verbunden und deswegen brauchen die Schulen ausreichend lange Vorlaufzeiten.
Was heißt das konkret, ausreichend lange?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, also wenn eine Entscheidung getroffen wird, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird, dass die Schulen sofort geöffnet werden sollen.
Also ab Montag beispielsweise.
Vielleicht in zwei oder drei Wochen. Mhm. Dass wenn eine Entscheidung getroffen wird, dass dann die Schulen mindestens noch zwei Wochen brauchen, um sicherzustellen, ob sie die Bedingungen erfüllen können, dass die Gesundheitsämter müssen aus meiner Sicht die Schulen freigeben.
Also zwei Wochen würde es dann heißen, ab kommenden Montag dann noch zwei Wochen, so als Beispiel, als Vorlaufzeit?
Wenn man sagt, jetzt soll es losgehen, dann denke ich, müsste es mindestens so sein, ja.
Und jetzt sagt aber Nordrhein-Westfalen ja schon, dass die Schulen ab dem 20.04., ab Montag selbst, dann schon teilweise geöffnet werden sollen. Wie
ja,
verantwortungsvoll
ist
das?
Ich kann mir vorstellen, also gerade in Nordrhein-Westfalen hat es heute ein Bündnis von Gewerkschaften, deren Vertretung, Schülervertretung gegeben, die sich alle dagegen gewendet haben. Also ich glaube, die Regierungen müssen dann eben auch das Personal und die Elternschaft mitnehmen.
Tun die das bisher nicht?
Also es ist ja unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, das muss man sagen. Es gibt einzelne Kollegen, die mit im Krisenstab sind, zum Beispiel in Berlin. Es gibt andere Länder, in denen kaum mit den Gewerkschaften gesprochen wird. Und auf der Bundesebene haben wir ja als DGB die ersten Schritte, die Scholz und der Wirtschaftsminister Altmaier eingeleitet haben, als Sozialpartner mitgetragen und haben da mitverhandelt. In dieser Frage sind wir als Sozialpartner nicht gefragt worden. Ich finde das ungeheuerlich.
Sagt Marlies Thepe, die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Das Gespräch haben wir mit ihr kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Welche wirtschaftlichen Schäden die Corona-Pandemie verursacht, das ist noch gar nicht genau messbar. Einig sind sich faktisch alle Fachleute aber, dass sie überall beträchtlich sein werden. Das hat heute auch der neue Wirtschaftsbericht zur Weltwirtschaft des Internationalen Währungsfonds keine positiven Erwartungen geschürt. Eher im Gegenteil, dort befürchtet man eine Krise, die ähnlich gravierend sein könnte wie zuletzt vor fast 100 Jahren. Aus Washington, Arthur Landwehr.
3%. So viel wird die gesamte Weltwirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. So die Prognose des Internationalen Währungsfonds, der im Augenblick gleichzeitig mit der Weltbank virtuell tagt. Klingt zunächst wenig. Angesichts des abrupten Stillstands durch das Coronavirus muss man aber in der Gesamtperspektive sehen, sagt IWF-Chefökonomin Geeta Gopinath.
Now this is a downgrade of 6.3 percentage points from January 2020.
Das ist eine Korrektur um 6,3 Prozentpunkte gegenüber der Januarprognose. In jedem Fall, so Gopinath, sei es die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression von 1929 bis 1932 und weitaus schlimmer als die Finanzkrise von 2008.
This makes the Great Lockdown the worst recession since the Great Depression and far worse than the global financial crisis.
Die Prognose des Weltwirtschaftsberichts hat zwei entscheidende Annahmen. Erstens, die Pandemie löst sich in der zweiten Jahreshälfte auf und die Beschränkungen der Wirtschaft werden Zug um Zug gelockert. Dann könne auch für 2021 wieder mit einem Wachstum von 5,8% gerechnet werden. Trifft dies aber nicht zu, dauert die Pandemie bis ins kommende Jahr, dann wird die Weltwirtschaft um 8% schrumpfen.
The cumulative loss to global GDP over 2020 and 2021 from the pandemic crisis could be around $9 trillion, greater than the economies of Japan and Germany combined.
Der Gesamtverlust an Wirtschaftsleistung für 2020 und 2021 könnte 9 Billionen Dollar sein, mehr als die gesamte Wirtschaft von Deutschland und Japan zusammen. Die Auswirkungen werden nach der IWF-Prognose sehr unterschiedlich verteilt sein. Bei den Industrienationen geht demnach die Wirtschaftsleistung um über 6% zurück, in den Schwellenländern nur um 1%. Aber auch da sehr unterschiedlich.
Countries reliant on tourism, travel and entertainment for their growth are experiencing major disruptions.
Die Länder, die auf Tourismus, Reisen oder Unterhaltung für ihr Wachstum angewiesen sind, erleben einen gewaltigen Abriss. Und außerdem würden diejenigen besonders betroffen sein, die auf den Export von Bodenschätzen angewiesen sind. Entscheidend wird die Entwicklung in China sein, so Malha Suham Naba, Chef der Forschungsabteilung beim IWF. Dort sei bereits deutlich zu sehen, wie die Wirtschaft wieder anspringt. Da sind Zeichen der Normalisierung. Die Wirtschaft kommt zurück, aber eine langsame Normalisierung. Die Wirtschaft hat Luft für Maßnahmen, diese Erholung zu stützen. Aber die Abhängigkeit vom Weltmarkt sei der andere Faktor. Solange die anderen Staaten ihre Wirtschaft anhielten, könne China nicht exportieren und damit nicht wachsen. Zwei Dinge gibt der IWF den Staaten mit auf den Weg. Erstens, mit den massiven Finanzhilfen weiterzumachen und sie untereinander zu koordinieren. Und auf keinen Fall medizinisches Material und Medikamente zu horten.
When therapies and vaccines are developed, both rich and poor nations alike have immediate access.
Wenn Medikamente oder Impfstoffe entwickelt werden, müssen arme und reiche Länder gleichermaßen Zugang bekommen. Der IWF hat zudem beschlossen, dass 25 der ärmsten Staaten beim Schuldendienst geholfen wird, damit sie genügend Ressourcen haben, die medizinische Versorgung der eigenen Bevölkerung zu verbessern.
Das war der Bericht von Arthur Landwehr aus Washington. Und wir machen weiter mit unseren Kurzberichten jetzt um 23.31 Uhr. Bleiben dabei in den USA. Dort hält die Corona-Krise in ihrer Schärfe weiter an. Unterdessen rudert New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo nach einem verbalen Scharmützel mit Präsident Trump nun etwas zurück. Peter Mücke.
In mehreren Fernsehinterviews hatte sich Cuomo noch sehr weit aus dem Fenster gelehnt und sich über die täglichen Pressekonferenzen des US-Präsidenten lustig gemacht. Heute gab sich der Gouverneur des Bundesstaates New York deutlich konzilianter. Er habe kein Interesse an einem Kampf mit dem Präsidenten, sondern wolle im Geist von Kooperation und Partnerschaft mit Trump zusammenarbeiten. Der Streit hatte sich an der Äußerung Trumps entzündet, er habe bei der Wiedereröffnung Amerikas absolute Machtbefugnisse. Cuomo hatte daraufhin entgegnet, die USA hätten eine Verfassung und keinen König. Er werde zusammen mit den Gouverneuren benachbarter Bundesstaaten Pläne zur schrittweisen Rückkehr zur Normalität vorstellen. Unterdessen ist die Zahl der Corona-Toten in New York wieder stärker gestiegen als in den Tagen zuvor. Cuomo geht aufgrund der rückgehenden Zahlen der Neueinweisungen in die Krankenhäuser aber davon aus, dass New York den Höhepunkt der Pandemie erreicht hat.
Afrikanische Staaten bekommen bei ihrem Kampf gegen das Coronavirus jetzt Unterstützung von den Vereinten Nationen in Form von medizinischen Hilfsgütern. Antje Diekans.
Der erste Flug startet heute in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. An Bord sind zum Beispiel Gesichtsmasken, Handschuhe und Schutzbrillen. Auch einige Atemgeräte können verteilt werden. Ein Teil der Hilfsgüter kommt aus privaten Spenden des chinesischen Internetmilliardärs Jack Ma. Addis Abeba ist das Drehkreuz, über das die Versorgung von 54 afrikanischen Ländern in den kommenden Wochen organisiert werden soll. Der Direktor des Afrikanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und Schutzmaßnahmen sagte, die Hilfe käme zur rechten Zeit. Noch habe Afrika eine Chance, die Pandemie einzudämmen. Auf dem Kontinent sind offiziellen Zahlen zufolge bisher mehr als 15.000 Menschen infiziert. In vielen Ländern fehlt es schon an der Grundausstattung, um Patienten mit Covid-19 zu behandeln. Auch Intensivbetten sind kaum vorhanden.
Beschlossen ist die Grundrente im Bundeskabinett eigentlich. Trotz derzeit technischer Probleme und Skepsis der Union hält die SPD aber weiter an der geplanten Umsetzung fest. Kai Clement.
Schon wieder wird über die Grundrente debattiert. Diesmal ziehen Kritiker die Corona-Folgen, etwa eine hohe Staatsverschuldung, als Gegenargumente heran. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD dagegen sieht die Pandemie als einen Grund mehr für die Zusatzrente.
Die Grundrente ist wichtig, gerade für die Leute, die jetzt als Helden des Alltags auch beschrieben werden. Es geht um Kassiererinnen, es geht um Altenpflegehelfer. Über die technische Umsetzung sind wir in sehr intensiven Gesprächen mit der Rentenversicherung, damit die Grundrente zum 1.1. in Kraft treten kann.
In Kraft treten kann, nicht wird. Da klingt sein Parteifreund Finanzminister Olaf Scholz mehr nach einem Machtwort. Wir werden die Grundrente zum 1. Januar 2021 einführen, so sagt Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Lange hat die Große Koalition gebraucht, um sich auf die Grundrente zu einigen. Erst im Februar kam der Durchbruch im Kabinett. Nun wird wieder darum gerungen. Auch die Rentenversicherung sah schon vor der Pandemie große logistische Probleme, wegen der vielen Mitarbeiter im Homeoffice nun erst recht. Arbeitsminister Hubertus Heil hält dagegen. Man sei dazu in intensiven Gesprächen mit der Rentenversicherung und setze auf Vereinfachung. Langjährige Geringverdiener, die mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege vorweisen können, sollen den Zuschuss erhalten.
Nach einer längeren Hängepartie hat der Landtag in Nordrhein-Westfalen jetzt ein neues Epidemiegesetz beschlossen. Viele umstrittene Passagen wurden aber gestrichen. Stefan Lauscher.
Das war eine schwierige Geburt. Zwei Landtagssondersitzungen, Expertenanhörung, vielstündige Spitzengespräche in kleiner Runde, um offenkundig verfassungswidrige Teile des Gesetzesentwurfs zu korrigieren. NRW-Gesundheitsminister Laumann sprach heute von einer akzeptablen Grundlage. Er hatte sich erkennbar mehr gewünscht. Das Gesetz sieht besondere Regierungsbefugnisse für den absoluten Corona-Krisenfall vor. Eine ursprünglich geplante Dienstpflicht für Ärzte und Pfleger wurde aber gestrichen und Beschlagnahmemöglichkeiten stark eingeschränkt. Einstimmig stellte der Landtag zugleich eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite fest. Damit kann das Gesetz sofort in Kraft treten. Der Landtag muss diese Einschätzung der epidemischen Lage aber alle 2 Monate erneuern, sonst läuft das Gesetz aus.
Vor kurzem wollte der Sportartikelausrüster Adidas wegen der Corona-Krise noch Mietzahlungen stoppen. Jetzt bekommt der DAX-Konzern staatliche Unterstützung in Form eines Kredits. Matthias Rüth.
Adidas kann, wenn es den von der Bundesregierung nun genehmigten Kredit in Anspruch nimmt, bei der staatseigenen KfW-Bank auf 2,4 Milliarden Euro zurückgreifen. Zusätzlich könnte der Sportartikelhersteller weitere 600 Millionen Euro von Partnerbanken bekommen. Wie viel Adidas von den insgesamt 3 Milliarden Euro dann wirklich abrufen will, ist noch offen. Die Corona-Krise trifft die an sich hochprofitablen Herzogenauracher anscheinend mit voller Wucht. Vergangenes Jahr machte Adidas noch fast 2 Milliarden Euro Gewinn, so viel wie noch nie zuvor. Nun sind seit Wochen wegen des Virus die eigenen Läden in wichtigen Märkten wie Nordamerika oder Europa geschlossen. Sollte Adidas den Konsortialkredit von 3 Milliarden Euro annehmen, müssen die Aktionäre als Bedingung bis zu Ende der Laufzeit, Mitte 2021 wäre das, auf ihre Dividende verzichten. Schon jetzt streicht sich der Adidas-Vorstand nach eigenen Angaben selbst seine Boni-Zahlungen, was 2/3 des Gehalts ausmachen soll. 1.200 Mitarbeiter sind in Deutschland in Kurzarbeit. Adidas hat bereits angekündigt, das in Anspruch genommene Geld von der KfW so schnell wie möglich und das mit Zinsen und Gebühren zurückzahlen zu wollen.
Der Bericht von Matthias Rüth. Wir bleiben in der Finanzwelt. Klaus-Rainer Jakisch fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Hoffnungen auf eine rasche Erholung der chinesischen Wirtschaft und die Erwartung einer baldigen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Europa haben den Frankfurter Aktienmarkt zum Auftakt in die neue Börsenwoche deutliche Gewinne beschert. Der deutsche Aktienindex legte um knapp 1,3% zu und schloss mit 10.696 Punkten, 131 mehr als am grünen Donnerstag, dem letzten Handelstag der Vorwoche. Zuvor hatte China neue Konjunkturdaten veröffentlicht, danach brachen die Exporte im März zwar um rund 6,5% ein, das ist aber deutlich weniger als erwartet. Im Januar und Februar waren die Ausfuhren um über 17% zurückgegangen. In vielen Regionen Chinas hat die Produktion wieder Fahrt aufgenommen. Zwar gäbe es weiter Lieferengpässe, insgesamt erhole sich die Wirtschaft dort aber wieder, so etwa die Einschätzung des VDMA, dem Branchenverband der Maschinen- und Anlagenhersteller. Nachdem sich die Zahl der Neuinfektionen in den besonders schwer getroffenen Ländern Italien und Spanien etwas abgeschwächt hat, Österreich erste Beschränkungen aufhebt und auch in Deutschland verstärkt über die Rückkehr zur Normalität nachgedacht wird, schöpften die Anleger wieder Mut. Daran konnte auch die Einschätzung des Internationalen Währungsfonds nichts ändern, der in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie weltweit die schwerste Rezession seit fast 100 Jahren erwartet. Und auch eine schwere Panne an der Frankfurter Börse konnte die Stimmung nicht trüben. Dort war stundenlang das Handelssystem Xetra ausgefallen und hatte alle elektronischen Transaktionen lahmgelegt. Einen Grund nannte der Börsenbetreiber die Deutsche Börse AG nicht, schloss einen Hackerangriff aber aus.
Der Börsenbericht von Klaus-Rainer Jakisch. Wir haben zu Beginn über die Diskussion zur Lockerung der Corona-Auflagen in Deutschland berichtet. Dieses Thema greifen wir noch einmal auf, wechseln aber den Schauplatz, denn in Österreich werden ab heute die ersten Beschränkungen wieder zurückgenommen. Einige Geschäfte öffnen wieder, ganz konkret. Insgesamt ist das Tempo der Rückkehr zum Alltag aber betont langsam. Sirjan Govidarica fasst den Tag zusammen.
Ein Baumarkt im 13. Bezirk in Wien. Vor dem Eingang hat sich eine lange Schlange gebildet. Etwa 20 Menschen schieben geduldig ihre orangefarbenen Einkaufswagen Schritt für Schritt nach vorne und warten darauf, eingelassen zu werden. Es gilt Masken- und Abstandspflicht, aber das tut der Laune keinen Abbruch.
Alles, was sich angestaut hat im Haushalt, in der Wohnung zum Reparieren und alles, kann man jetzt halt geschwind noch erledigen. Es ist zwar viel los, aber besser als nichts.
In der Wiener Innenstadt sieht es anders aus. Es sind zwar mehr Menschen auf den Straßen als noch in den vergangenen Tagen, aber von einem Ansturm auf die wieder geöffneten Geschäfte kann nicht die Rede sein. Dieser Besitzer eines kleinen Ladens für Skatermode beschreibt es so.
Der Andrang ist natürlich etwas verhalten, was aber wahrscheinlich auch nachvollziehbar ist, nachdem ja auch die Leute selbst zu Hause nicht genau wahrscheinlich wissen, wie es in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht und wie ihre wirtschaftlichen Perspektiven aussehen, denke ich mal, dass die Leute sich jetzt dreimal oder viermal überlegen, ob sie jetzt ein T-Shirt oder eine neue Hose oder ein neues Paar Sneaker kaufen.
Nach fast einem Monat Sperre fährt der Handel in Österreich nur langsam wieder hoch. Ab heute dürfen kleine Geschäfte mit maximal 400 Quadratmetern wieder öffnen, außerdem Baumärkte und Gartencenter. Dabei gibt es einiges zu beachten. Es gilt Maskenpflicht für Kunden und Personal und der Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter muss eingehalten werden. Die Geschäfte müssen zudem sicherstellen, dass jedem Kunden eine Fläche von mindestens 20 Quadratmetern zur Verfügung steht. All das gilt nach Angaben der Regierung in Wien allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich die Corona-Lage nicht wieder verschlechtert. Die Leitlinie lautet, so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkungen wie notwendig. Das sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz immer wieder, auch heute bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt.
Sollten sich die Zahlen in die falsche Richtung entwickeln, dann werden wir selbstverständlich die Notbremse ziehen, die wir vorgesehen haben für den Fall, dass es notwendig wird.
Zurzeit sehen die Zahlen nicht schlecht aus. Seit Tagen verzeichnet Österreich einen Rückgang an Neuerkrankungen. Seit Ostersonntag gibt es erstmals mehr Genesene als aktiv Erkrankte. Auch die Krankenhäuser sind nicht überlaufen. Eine Entwicklung, die sich nur fortsetzen lasse, wenn alle mitmachten, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
Es wird jetzt von jedem Einzelnen abhängen. Jeder Einzelne wird auch in den nächsten Tagen und Wochen ein Teil der Lösung sein, ein Teil der Lösung sein müssen. Wenn uns das so gelingt wie in den letzten Wochen, dann bin ich durchaus optimistisch, dass wir das Virus weiter unter Kontrolle halten können.
Wenn das gelingt, sollen nach den Plänen der österreichischen Regierung Anfang Mai alle weiteren Geschäfte und Friseure aufmachen dürfen. Ende April soll die Entscheidung fallen, wann Schulen wieder aufmachen können. Auch Hotels und Gaststätten müssen noch warten. Bis Ende April bleibt es auch bei der allgemeinen Ausgangsbeschränkung. Morgen will die Regierung bekannt geben, wie es mit Sportveranstaltungen weitergeht. Am Freitag sollen Neuerungen für den Kulturbereich folgen. Zurück zum Baumarkt im 13. Wiener Bezirk. Die Schlange vor dem Eingang wird eher länger als kürzer. Und auch österreichweit gibt es großen Andrang vor den Baumärkten. Diese Wienerin hat sich mit Wandfarbe und Katzenfutter eingedeckt.
Natürlich wäre das auch drei Wochen später gegangen, aber nachdem wir zu Hause sind, brauchen wir Beschäftigung. So wie die anderen alle auch.
Aus Wien der Bericht von Sirjan Govidarica und von Österreich gehen wir nach Italien. Das Land ist europaweit mit am stärksten von Corona betroffen, immer noch. Dementsprechend wünscht man sich dort großzügige Hilfe von den EU-Partnerstaaten. Die soll es ja zum Beispiel jetzt in Form von Krediten aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus geben, dem ESM. Die werden aber vorerst abgelehnt in Rom. Von dort Lisa Weiß.
Eine Art Euro-Rettungsschirm ohne strikte Reformbedingungen und Kontrollen. Noch vor einigen Monaten schien das undenkbar in Europa. Doch wegen der Corona-Krise ist alles anders und das besonders schwer getroffene Italien könnte von den günstigen Krediten in Milliardenhöhe profitieren. Könnte, denn die italienische Regierung will momentan keine Kredite über den Euro-Rettungsfonds, kurz ESM, beantragen. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler und Ex-Ministerpräsident Romano Prodi das kaum glauben kann. Aber wenn der ESM von Spanien und Portugal akzeptiert wird und von uns nicht, bringen wir uns in eine sehr schwache Verhandlungsposition. Ihr Italiener, was wollt ihr? Ihr habt diese Möglichkeit, die kein großes Ding ist, aber ein sehr langfristiger Kredit mit extrem niedrigen Zinsen. 30 Milliarden mehr oder weniger, also wirklich. Doch so einfach ist die Sache nicht, sagt jedenfalls die Fünf-Sterne-Bewegung, die schon seit Jahren dem ESM kritisch gegenübersteht und derzeit einer der Koalitionspartner in Rom ist. Ihr aktueller Kritikpunkt: Das Geld aus dem Euro-Rettungsfonds darf nur für Ausgaben für das Gesundheitssystem verwendet werden. Und da nützen die Milliarden nichts, sagt Fünf-Sterne-Senator Mario Gianrusso. Man brauche den günstigen Kredit vor allem, um die Wirtschaft anzukurbeln. Alle Länder unterscheiden zwischen der Notlage im Gesundheitssystem, wo man 1 Milliarde Euro bräuchte, und der wirtschaftlichen Notlage, wo man möglicherweise hunderte Milliarden Euro bräuchte. Auch die rechten Populisten wie Matteo Salvini von der Lega sind dagegen, den Rettungsschirm zu nutzen. Sie alle fordern stattdessen Eurobonds, also vereinfacht gesagt Staatsanleihen, für die alle EU-Länder gemeinsam haften. Damit könnte das hochverschuldete Italien viel günstiger Kredite aufnehmen als bisher, aber dagegen sträuben sich Länder wie Deutschland oder die Niederlande.
In Israel werden zum Ende des jüdischen Pessachfestes die Ausgangsbeschränkungen massiv verschärft. Beispielsweise ist das Verlassen der eigenen Stadt nun nicht mehr erlaubt. Parallel dazu wurde die Frist bei der Suche nach einer neuen Regierung nun doch verlängert, allerdings nur um kurze Zeit. Tim Aßmann dazu.
Kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht Ortszeit baten Benny Gantz und sein Verhandlungsgegenüber, Premierminister Benjamin Netanyahu, gemeinsam beim Staatspräsidenten um mehr Zeit. Am vergangenen Wochenende hatte nur Gantz um die Verlängerung gebeten und war gescheitert. Nun gab Präsident Reuven Rivlin nach, weil die Bitte aus beiden Lagern kam. Allerdings wurde die Frist nur um 2 Tage bis Mitternacht am Mittwoch verlängert. Benny Gantz hatte sich eigentlich 2 Wochen mehr Zeit gewünscht. Gantz hatte wenige Stunden vor Ablauf der ursprünglichen Frist an Netanyahu appelliert.
Netanyahu,
wir haben den Moment der Wahrheit erreicht. Die Bürger Israels erwarten von uns, ja, von uns beiden, dass wir schwere Entscheidungen treffen. Sie verlangen in dieser historischen Stunde, dass wir uns dazu entscheiden, dem Staat und vor allem den Bürgern gegenüber treu zu sein. Gantz gab sich optimistisch, dass eine Einigung zwischen seinem Bündnis Blau-Weiß und Netanjahus Likud-Partei möglich sei. Beide Seiten seien bereit für Kompromisse, sagte Gantz. Auch Benjamin Netanyahu erklärte, die Bildung der sogenannten Einheitsregierung aus Blau-Weiß und Likud sei möglich. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Und sollten wir es nicht bis Mitternacht schaffen, werden wir alles tun, um die Sache doch noch abzuschließen. Wir werden weiterhin jede Mühe investieren, um die Einheit, die der Staat in diesen Tagen so sehr braucht, zu erlangen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in Israel enorm. Seit Wochen gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen und das Land ist nahezu völlig abgeschottet. Die Arbeitslosigkeit kletterte von 3 auf über 25%. Unter dem Eindruck der Corona-Krise hatten sowohl Gantz als auch Netanyahu in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie wichtig es sei, nun zusammenzuarbeiten. Benny Gantz ist dafür sogar bereit, sein zentrales Wahlversprechen zu brechen und einer Regierung Netanyahu anzugehören, während dieser nach wie vor unter Korruptionsanklage steht.
Coronavirus, Alltag einer Pandemie, so heißt unser neuer Podcast. Auch heute wollen wir Ihnen an dieser Stelle wieder einen Ausschnitt daraus präsentieren. Da geht es heute, wenig überraschend vielleicht, um die mögliche Aussicht auf Lockerung der Corona-Beschränkungen. Meine Kollegin Katrin Heise spricht mit einem Berliner Gesundheitsstadtrat.
Ostern entscheidet sich, wie wir mit der Pandemie fertig werden. Das war so eine Maßgabe, die man vorher immer gehört hat und die ist mir tatsächlich während der Feiertage auch immer im Kopf rumgegangen. Bleiben wir auf Abstand? Halten wir das aus? Trotz Familienfest? Da hatte ja auch Gesundheitsstadtrat Falko Lieke für Berlin-Neukölln so heftige Befürchtungen. Das hat er uns letzte Woche gestanden. Heute war er dann ganz erleichtert am Telefon. Die Leute haben sich an die Anweisungen gehalten.
Das zeigt sich übrigens auch an der zahlenmäßigen Entwicklung auch in Berlin, dass diese Maßnahmen wirken. Und dass wir eine Eindämmung langsam hinbekommen. Und das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Das heißt, Ich gehe in Kürze davon aus, dass auch wieder Schule stattfindet, dass auch wieder Spielplätze geöffnet werden, Jugendfreizeiteinrichtungen. Das wird in den nächsten Wochen definitiv so kommen.
Falko Lieke war das jetzt mal mit positiven Aussichten. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der das braucht, also persönlich auch braucht. Er hat mir nämlich von Sorgen auch erzählt, die sich durchziehen, durch die ganzen Wochen schon durchziehen, fehlende Schutzkleidung, ein Mangel in allen Pflegeeinrichtungen.
Ich habe jetzt gerade ganz aktuell aus der Lahnstraße, das ist ein Obdachlosenunterkunft, da sind auch viele Drogenabhängige, die dort wohnen, dass die gerade den Hilferuf abgesendet haben, wir brauchen Masken und Desinfektionsmittel. Denn diese 370 Menschen stehen alle unter Quarantäne, dürfen im Prinzip nicht raus. Und das stellt uns echt schon vor ziemlich große Belastungen, das auch durchzusetzen. Sie wissen, Menschen mit Alkohol- und Suchtproblematiken lassen sich nicht zu Hause einsperren. Und wir haben bei diesen Menschen die Besonderheit, dass viele gar nicht wollen. Sie wollen einfach nicht in einer Unterkunft wohnen, weil sie Angst haben, beklaut zu werden, weil sie da vielleicht nicht trinken können und nicht rauchen können. Das sind dann alles so die alltäglichen Probleme, die diese Menschen haben. Und das macht das Ganze nicht gerade einfach.
Wie haben Sie in den letzten Tagen darauf reagiert, Sie auch als Gesundheitsstadtrat?
Wir können natürlich als Gesundheitsamt auch nicht überall sein. Wir versuchen, die größten Brandherde sozusagen in den Griff zu bekommen. Wir haben verschiedene Pflegeeinrichtungen, eben auch diese Obdachlosenunterkunft, wo wir uns drum kümmern. Wir haben mitunter das Phänomen, dass wir Menschen haben, die auch aufgrund ihrer psychischen Erkrankung sich nicht an Regeln halten. Das ist auch sehr schwer nur zu kommunizieren. Wir hatten jetzt gerade eine heiße Diskussion mit einem Familienrichter, wo wir eine entsprechende Verfügung beantragt haben, denjenigen dann auch mit Maßnahmen zu Hause zu behalten, also dann auch mit Zwangsmaßnahmen. Und das hat der Richter erstmal abgelehnt. Da hatten wir eine Riesendiskussion. Am Ende hat er dem dann doch zugestimmt und hat auf das Anhörungsrecht, was der einzelne Mensch hat, verzichtet aus Angst vor Corona. Das fand ich besonders bezeichnend, dass in den Einrichtungen die Menschen und auch die Pflegekräfte und Betreuer mit dieser Angst leben müssen, aber bloß nicht vor Gericht, dass da jemand erscheint, der Corona-positiv ist. Das fand ich schon ziemlich absurd.
Unser neuer Podcast Coronavirus-Alltag einer Pandemie, das war ein Ausschnitt aus der aktuellen Folge. Die gibt es jeden Tag ab ca. 16 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt oder klassisch über unsere Website. Und Stichwort Alltag, davon ist der Profisport noch weit entfernt und auch die Empfehlungen der Leopoldina Akademie dürften viele Fans, vor allem die, die gerne wieder ins Stadion gehen würden, nicht sehr positiv stimmen. Es gibt aber auch leichte positive Signale. Marina Schweizer.
Ein Satz in den Leopoldina-Empfehlungen dürfte Sportfreunden Hoffnung machen. Auch sportliche Veranstaltungen sollten nach und nach wieder ermöglicht werden, steht da. Das Ganze solle abhängig sein von den Kontaktintensitäten der Beteiligten und von der möglichen räumlichen Distanz. Leopoldina-Präsident Gerald Haug sagte in den Tagesthemen, dass man für Veranstaltungen mit vielen Beteiligten wie Fußballspielen mit Zuschauern mit bis zu 1,5 Jahren rechnen müsse, bis es diese wieder geben könne.
Das wäre sicherlich sehr klug und ob es dann 1,5 Jahre dauert, muss man abwarten. Es gibt optimistische Einschätzungen, aber es wird sicherlich viele Monate dauern. Es kann bis zu 1,5 Jahre sein.
Großveranstaltungen sind das eine. Ob und wann welche Sportarten wieder zulässig sein könnten, das konkretisieren die Leopoldina-Wissenschaftler nicht. Während etwa die deutsche Eishockey- und Volleyball-Bundesliga ihre Saison schon vorzeitig beendet hatten, hofft die deutsche Fußballliga wegen immenser Fernseheinnahmen noch darauf, die Saison bis Ende Juni auszuspielen. Ein Szenario wären Geisterspiele. Möglich, dass Pläne für einen baldigen Ligastart von politischen Entscheidungen durchkreuzt werden. Am Mittwoch berät das Corona-Kabinett mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in Deutschland. Ursprünglich wollten die Entscheider aus der ersten und zweiten Liga am Freitag beschließen, wie es mit dem Profifußballbetrieb in Deutschland weitergeht. Jetzt wurde die virtuelle Mitgliederversammlung auf den 23. April verschoben. Zur Begründung schrieb die DFL in einer Mitteilung, man wolle sich und den Mitgliedsclubs zusätzliche Zeit zur weiteren intensiven Vorbereitungen bevorstehender Entscheidungen geben. Kommende Woche wolle man auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern entscheiden. DFL-Chef Christian Seifert hatte bereits vor einigen Tagen gesagt, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität. Auch an diesem selbstgelegten Maßstab werden sich die Fußballentscheider messen lassen müssen.
Marina Schweizer berichtete, und wir wollen natürlich auch noch gerne wissen, wie die Zeitungen morgen die aktuellen Themen kommentieren. Alexandra Eul hat das für uns zusammengestellt.
Wann sollen die Schulen wieder öffnen und welche Altersgruppe darf zuerst zurück in den Unterricht? Darüber sind sich nicht nur die Expertinnen und Experten der Leopoldina und des Robert-Koch-Instituts, sondern auch die Kommentatoren der Zeitungen nicht ganz einig. Der Reutlinger Generalanzeiger fragt: Wo sollen die zusätzlichen Räume für kleinere Klassen in den Schulen so schnell herkommen? Abgesehen davon, dass 6- oder 8-Jährige beim Spielen auf dem Schulhof Abstandsregeln leicht vergessen. Älteren Schülern dürfte die Einhaltung der Schutzmaßnahmen leichter fallen. Lass die Schulen zu, fordert die Taz und erklärt außerdem, es ist eine Steilvorlage für zynische Kommentare, wenn eine Arbeitsgruppe von 24 Männern und 2 Frauen empfiehlt, die Kitas bis zu den Sommerferien geschlossen zu halten, die baldige Wiederöffnung von Läden und Gasthäusern hingegen für unbedenklich hält. Der Kölner Stadtanzeiger betont, Bildung ist wichtig, Gesundheit ist wichtiger. Die Wiederöffnung der Schulen darf nicht zur Corona-Party werden. Es sollte wenig Tabus geben, empfiehlt hingegen die Welt. Kindern und Jugendlichen fehlt die Struktur, aber auch die Nähe ihrer Lehrer. Den Eltern gebricht es oft an der Kraft. Besonders hart ist es in Familien, in denen Lesen, Schreiben und Rechnen im Zweifel nur von den Kindern einigermaßen beherrscht wird. Und die Neue Osnabrücker Zeitung erinnert daran, wer eine Entscheidung trifft, etwa die Kinderbetreuung auszusetzen, muss die Folgen einkalkulieren. Probleme mit den Jobs der Eltern, Gewalt in Familien, Bildungsungerechtigkeit. Diese Abwägung ist Aufgabe der Politik. Und nun zu einem anderen Thema. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nimmt Bezug auf die Prognose des IWF. Der Internationale Währungsfonds hat einen Ausblick auf die Weltkonjunktur veröffentlicht, dessen Basisszenario düster ist. In fast allen Ländern sei mit wirtschaftlichen Einbrüchen zu rechnen. Die Leistung der Weltwirtschaft dürfte um 3% schrumpfen. Die Süddeutsche Zeitung nennt den IWF-Bericht einen dramatischen Weckruf für die Weltgemeinde und hebt hervor, die düsteren Voraussagen basieren auf der optimistischen Annahme, dass es im Sommer die Trendwende gibt. Breitet sich das Virus weiter ungebremst aus, wird es noch dramatischer. Und die Frankenpost aus Hof geht darauf ein, dass der Internationale Währungsfonds 25 der ärmsten Länder einen Teil ihrer Schulden erlassen hat. Die Angst vor Hunger ist oft viel größer als die vor Corona. Doch die Wucht der wirtschaftlichen Virusfolgen wird arme und aufstrebende Länder besonders stark treffen. Da ist sie wieder, die geteilte Welt. Den einen geht es ums nackte Überleben, den anderen um die Sicherung ihres Wohlstands.
Alexandra Eul mit der Presseschau. Und das war unser Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war für Sie heute Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht, bleiben Sie gesund.